Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knotnerus und ich freue mich, wie gestern schon, Tobias Krüger neben mir begrüßen zu können.
Moin Knatti.
Schön, dass du da bist. Heute geht's, wie angekündigt, um die Marktwerte in der Bundesliga. Vielleicht eine kurze Frage zum Einstieg an dich, bevor wir richtig loslegen. War das ein einfaches oder ein schweres Update? Ich habe sie dir schon ein paar Mal gestellt, aber jetzt die letzten Male nicht. Deshalb habe ich gedacht, das ist wieder an der Zeit.
Ich finde, dieses Mal war es sogar relativ einfach, klar. Bei Mainz 05 kann ich schon mal vorwegnehmen, war da wirklich die Frage, wie hoch kann man da jetzt gehen? Aber bei vielen anderen Spielern haben sich die Marktwerte gefühlt von selbst ergeben. Deshalb, ich würde sagen, diesmal war es eher mittelschwer.
Ich muss auch sagen, ich bin da völlig deiner Meinung. Ich muss ja oder ich darf ja auch immer dann die Begründung schreiben und gebe dir dann dir zum Checken. Es war dieses Mal jetzt auch in Vorbereitung für den Podcast heute, finde ich, deutlich einfacher als die Male zuvor. Dann lass uns direkt reingehen und zwar mit einem der beiden größten Gewinner des Updates. Michael Olise, da geht es hoch von 65 Millionen auf 80 Millionen Euro.
Für Olise ist das jetzt der nächste Step, 80 Millionen. Da steht auch ein Kvaratskhelia, der gerade von Napoli zu PSG gewechselt ist. Für uns war es auch wichtig, nochmal die Flügelspieler in Europa neu zu ordnen in gewissem Sinne. Es steht jetzt beispielsweise auch über Rafael Leao, muss man sagen. Und ja, Olise hat bisher Top-Leistungen bei Bayern gezeigt. Gerade in der Champions League war das nochmal richtig stark. Weil es ja auch für ihn Neuland, da er ja auch in dieser Saison bei den Bayern da erst sein Champions League-Debüt gegeben hat. Und 24 Scorer, ich glaube, die 30 wird er locker noch knacken bis Saisonende. Und die heiße Phase kommt ja jetzt erst noch. Deshalb, wenn die Bayern ihn brauchen, dann muss man aus deutscher Sicht dann wohl auch hoffen, dass er dann da ist. Aber bisher gibt er einem eigentlich auch gute Hoffnung, dass das so weitergeht wie zuletzt.
Und nicht zu weit aus dem Fenster gehen, wenn ich sage, der mit Abstand beste Flügelspieler im Moment beim FC Bayern. Da kommen nämlich noch zu zwei anderen, wo es im Marktwert deutlich nach unten geht. Deshalb ist es jetzt auch nicht so schwer, diese Aussage zu tätigen. Es ist kein Hot-Take, würde ich jetzt mal behaupten.
Kein Hot-Take.
Wir gehen zu Benjamin Šeško. Der wird jetzt nämlich der zweitwertvollste Spieler im Kader von RB Leipzig. Da geht es auch um 15 Millionen Euro hoch auf die 65 Millionen, auf die Odyssee vor dem Update stand.
Šeško ist für mich immer noch einer der interessantesten Stürmer in Europa. Er ist jung, aber er ist groß, starken Schuss, kann sich gut durchsetzen, physisch einfach sehr stark und der ist eigentlich wie gemacht für die Premier League. Er ist auch der beste U21-Torjäger in Europa. Wir haben ja auch die schöne Statistik mit den Top 5 Ligen plus Pokalwettbewerbe. Da führt er mit 17 Treffern wettbewerbsübergreifend. Was mich auch ein bisschen gewundert hat, ehrlich gesagt, weil man bei ihm trotzdem das Gefühl hat, da könnte noch mehr gehen. Und er ist so kurz davor, vor dieser Explosion, die auch, glaube ich, noch kommen wird in den nächsten ein, zwei Jahren. Deswegen, ich glaube, das ist nochmal ein Zwischenschritt, der jetzt wichtig ist, auch im Marktwert. Und im Sommer werden da nochmal höhere Summen aufgegriffen, die dann wahrscheinlich auch im Marktwert sich widerspiegeln werden. Ich glaube, der wird im Sommer nach England wechseln für, ja, nochmal eine höhere Summe als der aktuelle Marktwert. Deshalb wird es nur ein Zwischenschritt erstmal bleiben.
Der Hot-Take bei Olise war sehr, sehr kalt. Bei Šeško gehe ich jetzt so von so einem lauwarmen Take. Für mich ist er vom Gesamtpaket einer der, wenn nicht sogar der beste Stürmer aktuell in der Bundesliga. Gehst du mit?
Wenn man das Potenzial mit reinnimmt. Ja, sonst hätte ich dann noch, wenn wir jetzt mal Kane in einer eigenen Kategorie nehmen, kommen wir gleich noch zum anderen Stürmer, den ich eigentlich noch mal einen Tick interessanter im Gesamtpaket finde, aber am Marktwert noch nicht aufschließen kann.
Okay.
Das war jetzt schon mal ein guter Teaser.
Das war ein sehr guter Teaser. Es geht um Hugo Ekitike. Da geht es hoch um 15 Millionen Euro auf 55 Millionen. Frankfurt hat im Winter zwar Marmoush verloren, aber mit Ekitike weiterhin einen absoluten Top-Stürmer in ihren eigenen Reihen. Ähnlich wie Šeško im Gesamtpaket, ja, unglaublich. Man versteht mittlerweile, glaube ich, ganz gut, warum PSG vor knapp zwei Jahren schon an die 30 Millionen Euro für ihn bezahlt hat. 27 Scorer in 38 Pflichtspielen sprechen da, glaube ich, für sich.
Das spricht definitiv für sich. Für mich ist es auch wirklich der Stürmer, dem ich am liebsten zuschaue in der Bundesliga. Mit seiner Technik trotzdem groß gewachsen. Haut auch mal hier und da einen Trick raus, mit dem man nicht rechnet. Gerade da in der Europa League gab es ja ein eigentlich gutes Tor, was man sich gerne auch mal wieder anschauen kann.
Wenn ich kurz unterbrechen darf, du wusstest es schon vor der Saison, ne? Kleines Off-Take hier. Krögert im Managerspiel von Transfermarkt hat er sich Ekitike vor der Saison geangelt und da haben nicht viele drauf
Aber für sehr viel Geld. Für sehr viel Geld. Nee, es gibt ja immer wieder so Spieler, wo du das Gefühl hast, okay, dieses Jahr kommt der große Durchbruch und man sieht einfach gewisse Dinge und er ist technisch hervorragend, schießt jetzt auch die Tore, hat die Mamouche-Lücke eigentlich gut genutzt, beziehungsweise dass er jetzt da aus dem Schatten heraustreten muss, doch in 2025 nochmal einen kleinen Schritt draufgelegt, finde ich. Das wird der nächste Top-Verkauf der Eintracht. Ich hoffe, dass es noch nicht im Sommer wird. Ich vermute aber, dass es im Sommer soweit ist. Und ich habe eben schon bei Šeško vom Zwischenschritt geredet und das ist wahrscheinlich auch bei Ekitike der Fall. Jetzt werden wir abwarten müssen, wie sind die nächsten Gerüchte Richtung Sommer und dann im Sommer-Update, wenn wir die Situation nochmal neu bewerten. Ich vermute, da wird es nochmal deutlich hochgehen.
Wir gehen von der Position her von ganz vorne nach fast ganz hinten und zwar zu Piero Hinkepier, Innenverteidiger, der auch ja, links Außenverteidiger spielen kann, so die drei Positionen da. Bevor ich die Höhe der Aufwertung nenne, habe ich mal wieder ein User-Zitat mitgebracht von TM-User Ilian. Fordert 55 Millionen, beziehungsweise forderte, das Update ist ja jetzt schon durch, ist Stammspieler beim Deutschen Meister und hat eine enorme Entwicklung genommen, die der Marktwert nicht widerspiegelt. Es gibt nachweislich Interesse aus Spanien und England. Er gewinnt 46% der Luftzweikämpfe, 58% aller Defensivaktionen. Das ist insane gut.
Welche Summe hat er gefordert?
55 Millionen.
Wir sind bei 50 Millionen knapp drunter. Ich würde aber sagen, jetzt spiegelt der Marktwert seine Leistungen wieder oder sein Gesamtpaket. Der User hat es ja gerade schon gesagt. Der kann auch Innenverteidiger, Linksverteidiger ohne Qualitätsverlust spielen. Super im Zweikampf, kann aber auch was mit dem Ball. Ist Top-Verteidiger. Sehe ich auch als sehr interessanten Kandidat für einen Wechsel zu einem noch größeren Verein. Ich würde sagen, der Atletico Madrid-Stempel ist schon auf der Stirn vorne drauf. Das würde perfekt passen.
Ja, auf eine gewisse Art und Weise gibt es da auf jeden Fall Parallelen, die man ziehen kann.
Ja.
Ist damit jetzt auch gemeinsam mit Upamecano und Lukeba der wertvollste Innenverteidiger der Liga. Der nächste Spieler ist noch weit weg davon, wertvollster Spieler auf seiner Position zu sein. Aber er geht in seinem Karrieremarktwert auf einen Höchstwert. Und zwar ist die Rede von Jonathan Burkhardt. Da geht es um 10 Millionen weiter nach oben auf 35 Millionen Euro. Ja, der steile Aufstieg geht weiter. Er bleibt zum Glück, und wir klopfen hier nochmal auf Holz, verletzungsfrei. Das wünsche ich ihm natürlich. Hat jetzt die Einladung und das Debüt für die deutsche Nationalmannschaft gefeiert. Es gibt unfassbar viel Interesse. Frankfurt, Leverkusen und so weiter und so weiter. Da dürfen wir auch sehr, sehr, sehr gespannt sein, was da im Sommer passiert. Aber es war natürlich logisch, da muss es weiter nach oben gehen.
Ich habe es ja eben schon angekündigt im Intro, dass es bei Mainz 05 einfach schwer war, die Marktwerte zu machen, weil Mainz jetzt schon auch auf Champions-League-Niveau spielt, muss man einfach sagen. Platz 3 in der Liga, damit hätten die wenigsten gerechnet und auch wirklich mit überzeugenden Leistungen, überzeugenden Einzelspielern. Letztendlich können wir aber bei Mainz 05 auch noch nicht komplett die Champions-League-Marktwerte quasi einbringen, weil es halt auch noch nicht feststeht und die Einzelspieler ja dann auch erst nochmal beweisen müssen, dass sie auf diesem Niveau spielen können. Bei Johnny Burkhardt war dann zum Beispiel die Frage, wie hoch kann es wirklich gehen? Er spielt mal wieder eine Top-Saison. Er ist aber auch immer noch sehr verletzungsanfällig. Er ist 24 und was man auch bedenken muss, er wirkt bisher so, als wäre er Mainz natürlich sehr verbunden. Dementsprechend steht auch immer noch im Hintergrund die Frage, kommt Johnny Burkhardt überhaupt auf den Markt? Weil warum sollte er die ganze Zeit bei Mainz bleiben, obwohl es andere Angebote gab und Interessen gab, wenn er mit ihnen in die Champions League kommt? So, das war das Gesamtpaket, wo es jetzt hier bei Burkhardt drum geht. Dazu kommt jetzt nochmal die Nationalmannschaft on top, wo er jetzt auch gegen Italien starten durfte im ersten Spiel, bevor er dann jetzt angeschlagen, verletzt passen musste. Spiegelt eigentlich auch gut seine Gesamtsituation wider. Deswegen haben wir gesagt, er geht auf 35 Millionen. Ich weiß, im Forum gibt es auch viele, die noch höher gehen wollen. Aber das Gesamtpaket Johnny Burkhardt ist aktuell sehr schwer einzuschätzen. Wir müssen aber trotz allem auch gucken, dass wir den internen Liga-Vergleich halt nicht vermasseln, dass diese Abstände zu groß sind. Deswegen geht er auf 35 Millionen. Und es gibt, glaube ich, keinen Spieler, bei dem ich so interessiert zuschauen werde, was da transfermäßig im Sommer abgeht.
Dann würde ich sagen, überspringen wir jetzt zwei Spieler, weil du gerade Mainz schon ein bisschen angeteasert hast. Wir haben nämlich noch zwei Mainzer in diesem Update, über die wir sprechen wollen. Und die packen wir jetzt einfach mal direkt hinter Johnny Burkhardt. Und zwar geht es um Paul Nebel und Kai Schusano, die beide um 10 Millionen Euro auf 17 Millionen Euro steigen.
Genau, auch hier wieder schwierig zu sagen, wie hoch kann der Marktwert gehen. Wir sprechen bei beiden nicht von den klassischen Talenten. Nebel ist 22, Sano schon 24. Sind trotzdem Senkrechtstarter in dieser Saison. Dementsprechend konnten wir jetzt nicht so große Schritte gehen, wie wir es teilweise bei 20- oder 19-Jährigen machen. Wenn man darauf schaut, was diese beiden für einen Schritt gemacht haben, dann musst du da im Marktwert definitiv hochgehen. Die haben sich in den Notizblock anderer Vereine gespielt. Gerüchte werden zwangsläufig folgen in den nächsten Wochen. Ich glaube auch Paul Nebel, dem wird das gut tun, bei der U21-EM sich zeigen zu können. Und je nachdem, wie gut das bei Mainz weitergeht und wie er dort spielt, könnte er auch, glaube ich, dann in der Nationalmannschaft auch dann nächsten ein bis eineinhalb Jahren auch ein Kandidat sein. Sano ist einfach ein Top-Sechser, spielt seinen Stiefel runter, gewinnt Zweikämpfe am laufenden Band, ist da kaum zu stoppen, ist aber jetzt vielleicht für den 0815-Bundesliga-Fan gar nicht so sichtbar, weil er halt keine Tore macht oder Vorlagen macht, aber das ist wirklich ein Kandidat für vielleicht den Rookie der Saison, wenn man im Bundesliga-Vergleich schaut. Ja, bei den Top-Entwicklungen genommen.
Ich sag mal so, als Sechser ist es ja auch eigentlich immer gut, wenn man nicht über dich spricht. So,
genau.
Jetzt, wenn man auf die Beispiele sich, oder wenn man sich Beispiele anschaut auf Top-Niveau, Rodri, beziehungsweise so ein Busquets damals noch, ja, die haben halt keine Torbeteiligung oder wenig, aber die sind unfassbar wichtig für das Spiel, aber man kriegt halt von denen halt nichts mit. Man kriegt aber halt schon was mit, wenn die halt nicht auf dem Platz sind, weil dann merkt man, dass was fehlt. Deshalb kann man das schon als Kompliment ansehen, wenn man sagt, man spricht nicht häufig.
Das ist definitiv ein Kompliment bei Sano.
Dann sind wir mit den Mainzer Komplimenten jetzt durch und gehen zu einem Wolfsburger Spieler, der auch ein Kompliment bekommen muss. Und zwar sprechen wir über Mohamed Amoura. Da geht es hoch von 22 Millionen auf 32 Millionen. Sehr, sehr, sehr gefährlicher Stürmer, unfassbar schnell, sehr gutes Umschaltspiel und nicht dieser klassische Boxstürmer, sondern eher so vielleicht Typ Timo Werner bei Leipzig, also mit dem Raum hinter der Kette, den er da braucht, aber auch da, ja, sehr, sehr torgefährlich, deshalb geht es da auch weit nach oben.
18 Scorer zeigt ja auch, dass er nicht nur der klassische Torjäger ist, sondern auch seine Mitspieler gut einsetzen kann. Du hast gesagt, klein, schnell, wendig, das ist ja auch ein Paket, was man gerne verpflichtet, es gab auch schon Interesse aus England, Liverpool wurde da genannt, auch andere Premier League Teams. Amoura könnte ein Kandidat sein, für den Wolfsburg dann auch nur so eine Zwischenstation ist und vielleicht für größere Aufgaben jetzt auch schon gemacht. Das hat ja in Belgien auch schon viele Tore gemacht bei St. Gilloz. Das ist ein sehr, sehr interessanter Stürmer, passt für mich auch gut in den Zweiersturm, ist ja auch nochmal wichtig zu sagen. Mal schauen, könnte Wolfsburg vielleicht jetzt auch schon ein bisschen entwachsen sein.
Du bietest mir mit deinem letzten Satz immer sehr gute Übergänge, denn wir sprechen jetzt über das deutsche Mittelfeldtalent, das genau. Hoffenheim entwachsen ist und dementsprechend auch schon den Verein wechselt. Und zwar geht es um Tom Bischoff, der zum FC Bayern wechselt im Sommer, sticht ja komplett aus dieser teilweise, nicht böse gemeint, öden Hoffenheimer Mannschaft deutlich hervor. Da geht es hoch um 13 Millionen Euro auf 25 Millionen.
Tom Bischoff hat endlich den Durchbruch geschafft. Seit knapp eineinhalb Jahren reden wir ja auch immer wieder auch in Twitch-Streams oder im Podcast über deutsche Talente, die zu wenig spielen. Das war bei Tom Bischoff immer der Fall gewesen. Diese Saison kann er komplett als Stammspieler überzeugen. Ist immer noch erst 19. Das wird auch ein zukünftiger Nationalspieler. Also wenn ich das eben schon bei Paul Nebel gesagt habe, muss man das bei Tom Bischoff noch lauter sagen.
Das würde mich auch sehr überraschen, wenn du es jetzt hier nicht sagen würdest, weil ich schon den Tom Bischoff nochmal über Paul Nebel setzen würde.
Genau. Dementsprechend wechselt er ja auch schon nach München im Sommer. Das wird für mich auch eine der spannendsten Fragen in der kommenden Saison sein. Wie wird Bischoff bei den Bayern eingesetzt? Wie viel Spielpraxis bekommt er? Ich kann mich auch noch an einen Podcast hier erinnern, wo wir in der Transferphase drüber gesprochen haben, wo könnte Tom Bischoff hingehen? Da haben wir über Frankfurt gesprochen, da haben wir über Stuttgart gesprochen. Mhm. Ich hatte, glaube ich, zum Schritt nach Frankfurt geraten. Das würde ich auch immer noch besser finden aufgrund der Gesamtsituation. Dass er aber direkt nach München geht, zeigt ja auch, dass er ein gewisses Selbstbewusstsein hat. Und das kann ihm ja dann wahrscheinlich auch helfen, sich da durchzusetzen. Ich bin gespannt. Ich traue es ihm zu, vom Talent her. Ich glaube aber, die Konkurrenz könnte ein bisschen groß sein. Gerade wenn jetzt auch ein Goretzka seinen zweiten Frühling erlebt.
Ich wäre an seiner Stelle auch nicht zum FC Bayern gegangen. Aber das muss man auch mal sagen, wenn der FC Bayern anruft, ist es, glaube ich, sehr, sehr schwer, Nein zu sagen. Es gibt jetzt auch zu unserem nächsten Spieler gerade Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern. Da weiß man noch nicht, ob er Nein oder Ja sagt. Die Rede ist von Nick Woltemade. Da geht es hoch um 9,5 Millionen Euro auf 17 Millionen. Und ich würde sagen, bevor ich irgendwie um den heißen Brei rumrede, gebe ich dir mal wieder ein User-Zitat aus dem Forum an die Hand. Und zwar von Flixcaster. Der hat 18 Millionen Euro gefordert. Es wird schwer, im Jahre 2025 ein wirklich schlechtes Spiel von Woltemade zu finden. Hat sich gegen die Top-Einkäufe Demirovic und Undav durchgesetzt und wird nach der U21 eher mein heißer Anwärter für die A-Nationalmannschaft sein. Sollte einen der größten Marktwertsprünge in diesem Update bekommen.
Den hat er auch bekommen, auf 17 Millionen. Undav und Demirovic hat er teilweise verdrängt, das stimmt. Dementsprechend geht er auch den Weg nach oben, während Undav und Demirovic beide in diesem Update runtergehen. Bei Woltemade muss man aber auch immer noch schauen, von wo kommen wir. Er ist eigentlich erst Stammspieler so seit September, Oktober, November, also erst seit relativ kurzer Zeit. Er ist mittlerweile 23, er darf noch für die U21 spielen, dementsprechend kann er die EM hoffentlich für sich nutzen und dann nochmal mehr Werbung für sich machen. Aber er ist auch hier nicht das klassische Talent, ist relativ spät jetzt erst durchgestartet. Dafür aber wirklich explodiert in den letzten Wochen, muss man einfach sagen. Und dem User würde ich definitiv zustimmen, wenn man sagt, man findet kein schlechtes Spiel von Nick Woltemade in 2025. Das gab es halt einfach nicht. Ich sehe bei ihm auch eine wirklich gute Zukunft. Aber es ist mir noch zu früh, wirklich den Hype so mitzugehen, dass wir hier gerade für dieses Update, dass man da über einen Wert von über 20 Millionen spricht. Sollte es so weitergehen, kann er die EM U21 EM für sich nutzen, dann denke ich, werden wir auch hier nochmal einen großen Schritt nach oben gehen. Aber er muss jetzt erstmal diese Schritte gehen.
So ein bisschen im Hype ist auch gerade der FC Augsburg, auch wenn das irgendwie immer noch so unterm Radar, ich weiß, Hype und unterm Radar, das ist ein bisschen gegensätzlich, aber ich finde, man kann das ganz gut verbinden. Chrisleyn Matsima, Sommereinkauf vom FC Augsburg, beziehungsweise ausgeliehen von der AS Monaco, wurde dann aber auch schon fest verpflichtet. Unfassbarer Gewinn für die Hintermannschaft von Augsburg. Ich habe mir das jetzt nochmal in den Statistiken anguckt. Im Jahr 2025 hat Augsburg erst 2 Gegentore bekommen und seit dem 1. Februar ohne Gegentor, also 6 Spiele lang. Und ein wichtiger Bestandteil davon ist Chrisleyn Matsima. Da geht es dementsprechend deutlich, deutlich nach oben von 7 auf 17 Millionen Euro.
Ja, Matsima ist ja auch französischer U21-Nationalspieler, war sogar gegen Deutschland zuletzt Kapitän gewesen. Wenn man sich mal den Kader anguckt, weiß man schon, über was für Talente wir hier sprechen. Im Nachhinein ist es sogar echt merkwürdig, dass Augsburg den Zugriff quasi bekommen hat auf ihn, dass Augsburg sich den überhaupt holen konnte. Weil wenn du den spielen siehst jetzt beim FCA, dann denkt man sich eigentlich, der ist schon zu gut für diese Mannschaft. Der müsste eigentlich woanders spielen. Hat sich in den Fokus gespielt. Der wird, glaube ich, nicht zu halten sein im Sommer. Da werden andere Kaliber dran sein. Ist ein absolutes Zweikampfmonster auch. Der wird weiterhin große Sprünge machen. Also von dem werden wir, glaube ich, noch einiges hören in Zukunft.
Eigentlich sind wir jetzt durch mit den Aufwertungen und würden zu den Abwertungen kommen. Aber bevor wir das machen, haben wir noch einen Spieler, der eher eine unübliche Aufwertung bekommen hat. Mhm. Zwar ist die Rede von Tim Kleindienst. Im, sagen wir mal, erhobenen Fußballeralter geht es nochmal hoch um 5 Millionen von 12 auf 17 Millionen Euro. Wie kommt das zustande?
Das kommt zum einen zustande, weil er einfach Top-Leistungen bringt, weil er jetzt auch bei der Nationalmannschaft weiterknipst und weil er im gewissen Sinne von Niklas Füllkrugs Karriereweg profitiert. Wir haben natürlich oft das Thema schon gehabt mit Stürmern, die 29, 30, 31 sind, dass da oft gute Leistungen kamen. Aber wir auch gesagt haben, hier ist eigentlich nichts mehr möglich, was Aufwertungen angeht. Jetzt muss man aber schon sagen, dass der Fall Niklas Füllkrug gezeigt hat, dass da noch durchaus, und das ist auch eine neue Entwicklung, die auch im gestrigen Zweitliga-Update zu sehen war, dass diese Strafraumstürmer im höheren Alter jetzt doch nochmal ein bisschen begehrter werden. In der zweiten Liga natürlich auf kleinerem Ablöseniveau. Aber wir nehmen einfach die Entwicklung wahr, dass ältere Mittelstürmer, und da zählt jetzt Kleindienst dazu, der die 29 jetzt auch schon geknackt hat, schon natürlich in Anführungszeichen. Kleindienst steht aber auf 17 Millionen und nicht bei über 20 Millionen, weil man auch einfach sagen muss, ihm fehlt halt komplett das internationale oder der internationale Leistungsnachweis. Klar, er hat jetzt ein paar Länderspiele gemacht, aber im Gegensatz zu Füllkrug, der auch in der Champions League noch ordentlich geknipst hat und beim BVB gespielt hat, spielt Kleindienst halt aktuell einfach noch bei Gladbach, was nochmal ein anderer Verein ist von der Größe her, aber halt auch noch keine Champions League oder Europa League gespielt. Trotz allem ist er im Fokus und für die Leute, die auch in der Marktwertanalyse sich wahrscheinlich gleich beschweren werden und sagen, dass es dort hätte höher gehen müssen, muss man auch da sagen, schaut euch gerne Stürmer an, international, die 29 Jahre sind oder älter Und dann schaut euch die Marktwerte an. Tim Klein, die ist schon sehr weit oben, was den internationalen Vergleich angeht, aber aktuell natürlich auch zu Recht.
Absolut. Dann sind wir jetzt doch im Endeffekt wirklich durch mit den Aufwertungen und gehen zu den Abwertungen. Ich habe eben gerade bei Benjamin Šeško schon gesagt, das ist der zweitwertvollste Spieler bei RB Leipzig im Kader. Vorher war es Xavi Simmons, er ist es immer noch, aber nicht mehr mit so viel Abstand, denn aufgrund der Aufwertung von Šeško und seiner Abwertung in Höhe von 10 Millionen auf 70 Millionen Euro ist da die Lücke deutlich geschrumpft.
Wir reden bei Simmons immer noch vom Topspieler, das muss man einfach sagen. Und das hört sich immer, weiß ich selber, hört sich immer sehr krass an, wenn man sagt, ein Spieler geht um 10 Millionen runter. Aber selbst mit 70 Millionen ist er noch in den Top 5 der Bundesliga-Marktwerte. Und bei Xavi Simmons muss man einfach sagen, dass er spielt jetzt die zweite Saison in Leipzig. Das ist auch völlig okay, war jetzt auch länger verletzt gewesen. Aber wir haben bei ihm natürlich auch im Marktwert immer daran gedacht, wie würde ein Wechsel aussehen, wenn er jetzt fix wechseln würde. Und jetzt kam völlig aus dem Nichts, zumindest für mich.
Ja, für mich auch.
Ich denke aber für die meisten Zuhörer auch, ist er dann von PSG zu Leipzig festgewechselt für 50 Millionen Basisablösesumme, im Bestfall 30 Millionen Boni. So, Boni können wir eigentlich nie zu 100% mit einrechnen, weil sie, und das ist ja der Sinn hinter Boni, das muss erstmal passieren, die angesprochenen Punkte müssen erstmal eintreten, damit diese Summe fällig wird. Deswegen haben wir gesehen, okay, die Ablöse ist schon mal deutlich unter dem aktuellen Marktwert, deswegen sind wir da um 10 Millionen runtergegangen. Man muss natürlich auch hier bedenken, dass PSG das Geld, schnelle Geld gebraucht hat, damit sie weitere Spieler ausleihen können, weil dieser Wechsel so sonst nicht zustande gekommen wäre, wahrscheinlich im Winter. Das Gute ist, dass Xavi theoretisch auch im Sommer wechseln könnte und wir dementsprechend dann nochmal ein neues Signal erhalten. Das heißt jetzt, dass Leipzig um die 80 Millionen haben will. Wir werden dann sehen, ob es eher an den 70 oder an den 80 sein wird. Mal schauen. Aber bei Simmons musste man leider einen Schritt runtergehen. Auch wenn es schade ist, weil auch nach der Verletzung er eigentlich wieder gut reingekommen ist.
Einer, bei dem wir auf jeden Fall nicht mehr über 80 Millionen, auch nicht über 70 Millionen Euro sprechen, ist Leroy Sané. Da zeigt die Formkurve deutlich, deutlich nach unten. Da geht es jetzt nochmal runter von 45 Millionen auf 38 Millionen Euro. Mittlerweile auch schon, wie du gerade gesagt hast, in Anführungszeichen 29 Jahre alt. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielern, die bei Bayern jetzt schon ihren 2025 auslaufenden Vertrag verlängert haben, ist man bei Sané immer noch nicht weiter. Es gibt da auch wirklich gar keine Tendenz und das spricht ja eigentlich eher dafür, dass es nicht nach einer Verlängerung aussieht. Von den Scorerwerten ist es in 2025 sogar eigentlich okay. 4 Tore, 3 Vorlagen ist in Ordnung, aber es reicht halt nicht für die Ansprüche des FC Bayern.
Er scheint definitiv keine Priorität zu haben bei den Vertragsverlängerungen bei den Bayern. Und auch da könnte es ja sogar noch so eine Kostenfrage aus deren Sicht sein. Man bräuchte ja einen Ersatz, der auch erstmal eine hohe Ablösesumme kostet. Es gibt jetzt aber auch nicht so das ganz große Interesse, zumindest von dem man hört, an Sané. Er müsste ja eigentlich auch bei diversen Top-Vereinen im Gespräch sein, da er ablösefrei ist. Er verdient ein extrem gutes Gehalt, muss man auch sagen. Das wird auch den ein oder anderen Verein abschrecken. Und du hast es auch gerade gesagt, er geht jetzt auf die 30 zu. Das muss im Fußball jetzt nicht unbedingt viel heißen. Bei Flügelspielern ist es aber schon eher ein Manko, sag ich mal, auch wenn es dann mal so Fälle gibt wie ein Salah, der dann mit 32, 33 trotzdem immer noch so weiterspielt. Aber ein Spieler, der auch viel von seiner Physis, von seiner Geschwindigkeit abhängig ist, gerade auf dem Flügel, ist es nicht so förderlich. Und ja, wir mussten einfach zusammengefasst den nächsten Schritt nach unten gehen. 9 Tore hört sich nicht schlecht an, aber das ist, wenn wir ehrlich sind, reden wir hier von einem Spieler, der eigentlich den Anspruch haben sollte, Stammspieler bei Bayern und beim DFB zu sein. Und dafür ist es halt dann einfach zu wenig. Er ist halt immer noch im Alter oder in seiner Altersklasse ist er immer noch weit oben, was den Marktwert angeht. Aber er kann keine Ausnahmestellung mehr haben, wie er sie zuvor hatte.
Wir haben bei den Aufwertungen schon Mainz zusammengefasst. Dann lass uns jetzt auch einfach mal hier ein paar überspringen und bei den Bayern-Flügelspielern bleiben. Denn wir haben schon Sané angesprochen, wir haben Odyssee mit der Aufwertung. Bei Coman passiert nichts, aber es gibt dann halt noch die nächste Abwertung, die Serge Gnabry erhält. 10 Millionen Euro, da wurde der Rotstift nochmal deutlicher oder drastischer angesetzt, um 10 runter von 35 auf 25 Millionen Euro. Und bevor du da jetzt was sagst, habe ich ein User-Zitat mitgebracht vom TM-User Guardian. Hat 28 Millionen Euro gefordert. Leider nur noch ein Schatten seiner selbst, außer mittlerweile sehr selten in Glanzmomenten kommt nicht mehr viel. Hier muss abgewertet werden.
Ja, sehen wir ganz genauso, nur dass wir noch ein Stück weiter runtergegangen sind. Ja, eigentlich von dem alten Gnabry ist quasi nichts mehr zu erkennen. Er trifft hier und da mal als Joker, hat in 2025, das habe ich eben auch nochmal nachgeschaut, er hatte in 2025 nur 4 Spiele, wo er mehr als 60 Minuten auf dem Platz stand. Und es waren in den meisten Spielen eher 20, 25 oder 12 Minuten. Vom Stammplatz ist er ganz weit entfernt. Auch hier spielt das Alter immer weiter rein. Beim DFB ist er kein Kandidat mehr. Er hat noch eine gewisse Vita, die ihn noch interessanter macht als andere Spieler auf vergleichbarem Niveau. Aber da wird es wohl früher oder später jetzt auch einen Vereinswechsel geben müssen. Sonst wird er auch bei den Bayern gar keine Rolle mehr spielen demnächst.
Du hast ja gerade schon die eine oder andere Statistik angesprochen. Ich habe auch noch mal geschaut, wenn er denn mal gespielt hat, gegen wen das denn der Fall war. Und vor allem in den wichtigen Spielen, beziehungsweise in den vermeintlich wichtigen Spielen, hat er so gut wie gar nicht stattgefunden.
Ja.
In der Liga gegen Leverkusen, Frankfurt und Stuttgart, diese drei schon sehr wichtigen Spiele, da stand er insgesamt 30 Minuten auf dem Platz. Und in der Champions League gegen Leverkusen ist er im Rückspiel für die letzten 32 Minuten eingewechselt worden, als schon alles klar war. Also das zeigt ja auch schon mal, wenn er mal dann Spiele bekommt, ist das jetzt halt Bochum, Union Berlin und Co., wo er dann aber halt auch nicht wirklich überzeugen kann. Dann lass uns weitermachen mit dem VfB Stuttgart. Wir hatten schon im Zuge von Woltemade, Undav und Demirovic angesprochen. Dazu gesellt sich auch noch Enzo Mio. Ich glaube, die drei können wir ganz gut zusammenfassen. Bei Enzo Mio geht es um 7 Millionen runter, von 42 auf 35 Millionen Euro. Und bei Demirovic und Undav geht es um 6 Millionen Euro, von 28 auf 22 Millionen Euro runter.
Bei Mio würde ich jetzt rückwirkend sagen, dass wir vielleicht ein bisschen zu hoch gegangen sind nach dem Top-Start, den er hatte. Weil einer der besten Spieler der Liga Richtung September-Update war damals auch ein Kandidat für die französische Nationalmannschaft. Da haben wir das Momentum mitgenommen. Man muss dann aber auch wieder sich eingestehen können, wenn es zu früh war. Das haben wir in dem Fall jetzt gemacht. Auch mit 35 Millionen ist er gerade in der Bundesliga noch ein Top-Spieler. Und ich glaube, das kann ihm auch keiner wegnehmen. Aber zusätzlich haben wir jetzt auch noch die Ausstiegsklausel, die deutlich unterm aktuellen Marktwert liegt. Sprich, wir werden da auch keine Referenzsumme bekommen im Sommer. Aber das Momentum, das wirst du, glaube ich, auch so sehen, hat er jetzt ein bisschen verloren, ohne jetzt katastrophal zu sein. Also es ist, das will ich auch nochmal betonen, es sind jetzt keine schlechten Leistungen, aber es ist schon eher schwankend bzw. durchwachsen.
Ich habe mir in der Recherche aufgeschrieben, jetzt er kann seinen starken Saisonstart bisher leider nicht bestätigen.
Das stimmt. Auch wenn er jetzt in den letzten beiden Spielen nochmal eine Vorlage gemacht hat, aber es geht ja auch eher so ums gesamte Paket. Und auch bei Demirovic und Undav sah es zuletzt nicht so aus, wie man es sich vor der Saison erhofft hat beim VfB. Ich finde, Demirovic wird sogar teilweise ein bisschen schlechter gemacht, die Saison, die er spielt, als notwendig ist. Hat jetzt immerhin auch 10 Bundesliga-Tore, in der Champions League auch getroffen. Aber wir hatten schon die Ablöse im letzten Sommer, die unter dem Marktwert war, wo wir dann aber gesagt haben, okay, er wechselt aber auch zu einem besseren Verein und es war vielleicht auch gut vom VfB verhandelt. Jetzt saß er aber auch schon häufiger auf der Bank, weil Woltemade halt wirklich gut war. Und Undav hat auch eine Torflaute, muss man einfach sagen. Der hat seit Mitte Januar nicht mehr getroffen. Beim DFB-Team sieht man jetzt auch, er war dabei gewesen. In beiden Spielen keinen Einsatz gezeigt. Und bei Undav muss man dazu noch sagen, dass er auch mittlerweile 28 ist. Er ist ein Spätstarter in seiner Karriere gewesen. Sein Spielerprofil wird jetzt aber wahrscheinlich auch in Zukunft eher nicht interessanter. Und im Vergleich, wenn man jetzt den Vergleich auch zu Kleindienst sieht, wo wir gesagt haben, große Mittelstürmer im Alter werden jetzt noch attraktiver auf dem Markt, muss man halt sagen, Undav ist halt ein ganz anderer Spielertyp. Und er kommt jetzt halt nicht aus diesem Hoch, sondern ist jetzt aktuell gerade ein bisschen auf dem Weg nach unten. Muss man schauen, wie das da weitergeht beim VfB, wer sich da letztendlich durchsetzt.
Eine ähnliche Schaffenskrise hat auch gerade der BVB und sinnbildlich dafür steht auch Julian Brandt. Seine Karriere ist irgendwie so ein großes Auf und Ab. Jetzt gerade ist es halt leider wieder ein Ab. Und deshalb geht es auch im Marktwert wieder bergab. Und zwar von 35 Millionen, 10 Millionen Euro runter auf 25 Millionen Euro. Nur 2 Torbeteiligungen in 2025 in der Liga.
Julian Brandt ist eines der Gesichter der extrem schwachen Bundesliga-Saison des BVBs.
Das muss man nochmal betonen, dass die Bundesliga-Saison schlecht
ist. Ich habe jetzt auch extra Bundesliga noch hinzugefügt. In der Champions League läuft es ja. Aber der saß teilweise sogar auf der Bank, nachdem Kovac übernommen hat, wird 29 im Sommer. Man muss sich da mittlerweile fragen, wo ist da der Markt für ihn? Er hat ein gewisses Niveau. Er spielt ja auch immer noch bei einem großen Verein. Deswegen wurde er auch nicht noch weiter abgewertet. Aber in diesen Kategorien, wo er jetzt bis gestern war mit seinen 35 Millionen, da muss halt insgesamt einfach deutlich mehr kommen. Und das weiß er auch selber. Deswegen einer der großen Verlierer beim BVB, aber auch deshalb, weil er einer der Spieler mit dem höchsten Marktwert beim BVB war.
Dann schließen wir die heutige Podcast-Folge mit Xaver Schlager. Erst den Kreuzbandriss, dann das Comeback oder das kurzzeitige Comeback im Dezember, seitdem leider wieder mit Knieproblemen ausgefallen und beim letzten Spiel gegen Dortmund erstmals 2025 wieder im Kader von RB gewesen. Das ist so eine Abwertung, glaube ich, die macht man nicht gerne, aber man muss sie machen, weil er halt enorm an Status auf dem Markt verloren hat. Von 28 runter um 10 Millionen Euro auf 18 Millionen.
Er ist leider dauerverletzt, das muss man so sagen. Wie du schon erwähnt hast, man macht es nicht gerne. Aber diese Verletzung kann man ja irgendwann nicht mehr ignorieren. Wir haben uns schon darauf geeinigt, jetzt auch in den Top 5 liegen, dass wir quasi Verletzungen in drei Kategorien einteilen bei Spielern. Dann gibt es einmal eine schwere Verletzung, wie bei Florian Wirtz, der danach aber richtig gut weiterspielt, beziehungsweise man sie gar nicht retrospektiv wahrnimmt, so, dann sagt man, okay, da muss man jetzt erstmal nichts machen. Wenn Spieler wie Dani Olmo als Beispiel immer mal wieder 3-4 Wochen ausfallen, dann immer wieder Topleistung bringen, dann muss es leicht runtergehen. Oder wir haben dann diese Spieler wie ein Xaver Schlager oder zuvor auch mal ein Reece James, wo du einfach, oder Wesley Fofana von Chelsea, auch ein gutes Beispiel, wo man einfach sagen muss, diese Verletzungen in der Schwere und auch in der Häufigkeit sind halt einfach extrem marktwertlindernd, weil eigentlich willst du dir ja solche Spieler nicht kaufen, die zu oft lange verletzt sind. Das ist natürlich ein schweres Schicksal auch für den Spieler selber, aber bei Xaver Schlager waren wir sogar recht geduldig gewesen, auch nach dem Kreuzbandriss. Er kam ja auch recht schnell dann das erste Mal wieder, aber man muss mittlerweile sagen, die Schonfrist muss dann auch irgendwann enden. Und das ist dann heute passiert. Deswegen, es wurde jetzt abgewertet um 10 Millionen Euro.
Da gibt es von Kröger kein Erbarmen. Aber
gab es ja vorher halt schon.
Genau.
Man hätte ihn halt, wenn man ehrlich ist, hätte man ihn auch vorher schon abwerten können. Wurde nicht gemacht. Wir haben nochmal gewartet, wie er aus der Verletzung rauskam. Aber wie du schon gesagt hast, er hat jetzt wieder Probleme. Deshalb mussten wir spätestens jetzt reagieren.
Dann soll es das auch für heute schon wieder gewesen sein. Ihr könnt natürlich gerne wieder an der Umfrage teilnehmen, die wir euch bereitgestellt haben, und generell eure Meinung in die Kommentare schreiben zu den neuen Marktwerten. Geht ihr da mit oder nicht? Ihr bekommt nochmal einen Link in die Shownotes. Da gibt es dann alle neuen Marktwerte in der Bundesliga im Überblick. Und ansonsten bewertet den Podcast gerne mit 5 Sternen, wenn er euch gefallen hat. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.